wir müssen eigentlich den Kunden nicht verpflichten, sondern wir müssen überzeugen, dass das Ganze was bringt. Und damit kommt das Ding ans Fliegen. Und das ist noch ein kleiner Weg, den wir zu gehen haben.
UP Podcast. Nachgefragt.
Moin zu einer neuen UP Podcast Folge. Heute blicken wir hier auf das Thema Telematik-Infrastruktur. Die Anbindung an die TI schreitet für die gesetzlich Versicherten in Deutschland voran. Von den privaten Krankenversicherungen hört man dagegen wenig. Wie also plant die PKV die Anbindung an die TI und was bedeutet das für Heilmittelpraxen? Das wollte UP-Herausgeber Ralf Buchner von Christian Helker wissen, dem Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen, Personal, Organisation und IT beim PKV-Verband. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Buchner und heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich wie ist das eigentlich mit Privatpatienten und der Telematik-Infrastruktur? Das ist ein Thema, bei dem selbst die Gematik auf ihrer Seite nicht so richtig viel verrät und deswegen haben wir heute einen ganz kompetenten Gesprächspartner, nämlich Christian Helker vom PKV-Verband. Hallo Herr Helker.
Hallo Herr Buchner, vielen Dank für die Einladung.
Am besten stellen Sie sich mal selbst vor, Sie arbeiten nicht für eine PKV, sondern Sie arbeiten für den Bundesverband der PKVen?
Wir vertreten die Interessen der PKV insgesamt im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung. Das sind knapp über 40 Mitglieder, die wir vertreten als Verband. In erster Linie Lobbyarbeit, Interessenvertretung, klar, das kennt man. Aber wir haben mit 1500 Mitarbeitern und Tochterunternehmen, ja, ist sehr, sehr viel, haben wir, ich sag mal, im Bereich der Pflege ein großes Standbein. Wir haben Unternehmen, die halt letztendlich Compass, Medcom, Medicproof und Cäsar, die halt Dienstleistungen für unsere Mitgliedsunternehmen erbringen. Mhm. Und das ist eigentlich der Großteil unserer Arbeit. Lobbyarbeit ist ein relativ kleiner unter dem Deckmantel PKV-Verband.
Was wir jetzt besprechen, nämlich wie ist es eigentlich mit Privatversicherten und der TI, ist das jetzt Lobbyarbeit oder ist das Service?
Das ist Service.
Okay, gut. Dann fangen wir doch mal an. Ich bin Privatpatient. Also ich bin kein Privatpatient, aber wenn ich jetzt meine Frau ist Privatpatientin, genau.
Ja.
Und die hat neulich mal zu mir gesagt, wie ist denn das eigentlich mit mir als Privatpatientin, als Lehrerin mit der Telematik-Infrastruktur? Ich sehe, du hast eine elektronische Patientenakte. Habe ich denn sowas eigentlich auch?
Also die ersten Unternehmen an der Stelle sind gestartet, mittlerweile 4. Wir haben als PKV zum einen den Vorteil, aber vielleicht auch einen Nachteil, wir haben keine gesetzlichen Termine. Unsere Unternehmen können gucken, welche Mehrwerte bringen die verschiedenen Anwendungen und starten dann mit den Anwendungen. Wir haben erkannt, dass bei der EPA jetzt aktuell noch nicht so viele Mehrwerte damit verbunden sind. Deshalb die Zurückhaltung. Ab dem nächsten Jahr kommt die EPA für alle, ab dem 5.1. Und da sind wir dann schon dabei, weil wir sagen, das ist eine EPA, die halt Mehrwerte bringt. Deshalb werden die meisten PKV-Unternehmen im nächsten Jahr starten, das E-Rezept auszurollen. Im Augenblick liegt aufgrund der Mehrwerte der Schwerpunkt eher auf dem E-Rezept. Wir gucken uns das alles an, bis eine gewisse Reife da ist. Die GKV hat schon einige Schmerzen gehabt in der Vergangenheit und wir starten jetzt aber auch mit eigenen Themen, wie zum Beispiel das Thema E-Rechnung, was kommen wird. Also von daher, wir gehen da mit Bedacht ran und gucken, was bringt dem Versicherten was, was bringt dem gesamten Prozess was, der Versorgung, was verbessert die Versorgung und dementsprechend steigen unsere Unternehmen dann dort ein.
Das bedeutet aber, wenn meine Frau jetzt in welcher Krankenkasse auch immer versichert ist, dann hängt es von der Krankenkasse ab, ob sie elektronisches Rezept kriegt und ob sie eine EPA kriegt Anfang des Jahres.
Genau, weil wir da frei sind, was die Termine angeht. Aber wir versuchen schon, die Anwendung ähnlich in der GKV auf den Markt zu bringen, dass es da keine zu großen Unterschiede gibt. Das macht es im Endeffekt leichter, die Dinge in die Primärsysteme beim Arzt einzubringen.
Mhm. Wenn ich jetzt als Privatkrankenversicherte in eine Arztpraxis gehe und sage, ich hätte kein elektronisches Rezept, muss der Arzt mir dann ein elektronisches Rezept ausstellen oder gilt diese Verpflichtung, elektronische Rezepte auszustellen, nur für GKV-Versicherte?
Also im Augenblick haben wir die gesetzliche Verordnung nur für die GKV-Versicherten. Aber wir haben schon festgestellt, dass die Ärzte relativ träge sind und dann auch gerne identische Prozesse in der PKV anwenden. Mhm. Das heißt, wir haben schon etliche PKV-Versicherte, die auch schon ein E-Rezept bekommen haben. Die bekommen das dann halt auf Papier, ist nicht so wirklich ein E-Rezept. Mhm. Aber das ist dann manchmal die Krücke, die der Arzt aus Vereinfachungsgründen dann geht.
Okay, kann ich nachvollziehen. Ne? Das macht es leichter für ihn, ja.
Ja.
Okay, das heißt also, als Privatversicherer kriege ich dann so einen 3D-Barcode und den kann ich dann in der Apotheke einlösen lassen und dann passiert genau das Gleiche. Okay, also meine Frau wird dann zu ihrem Arzt gehen und wird sagen, mein Mann hat gesagt, ab 15. Januar 2025 müssen alle Ärzte Daten in die EPA hochladen. Machen Sie das bei mir doch auch mal. Was wird dann der Arzt sagen?
Kommt auf Ihre Kasse an, ob ich das kann, oder beziehungsweise Versicherung an der Stelle. Und da an der Stelle, ich sage mal, wir beginnen Anfang des Jahres. Es wird bei einigen Gesellschaften noch im Laufe des Jahres, vielleicht wird es auch im Einzelfall noch bis 26 dauern. Aber wir werden mit den Themen jetzt als Branche starten und auf den Weg gehen. Und für Ihre Frau, ich sage mal, im Augenblick haben wir noch nicht aktuell die Mehrwerte. Das wird kommen, weil wir haben ja anfangs nur die Medikationsliste, wo aus den E-Rezepten eine Medikationsliste erstellt wird. Interessant wird es dann, wenn Mitte des nächsten Jahres dann der Medikationsplan kommt, der auch dann vom Arzt erstellt wird. Und dann kommen die ersten Mehrwerte. Und von daher ist das für uns als Branche gar kein Problem, ein bisschen später einzusteigen.
Soweit also der Status einer Privatversicherten. Wenn jetzt meine Frau mit einer Heilmittelverordnung für Physiotherapie oder Logopädie in eine Heilmittelpraxis geht, mit einer Privatverordnung, die läuft auf Papier, auch im GKV-Bereich, wenn jetzt die Heilmittelpraxis an die TI angeschlossen ist, funktionieren dann auch die gleichen technischen Rahmenbedingungen wie die PKV? Also finde ich die PKV-EPA in der TI genauso, wie ich eine GKV-EPA finde?
Also die sind identisch. Es kommt immer darauf an, was die Gesellschaften drumherum bauen. Sie müssen sich quasi die TI-Anwendung so als Basis vorstellen und dann kann man halt gewisse Add-ons dazu liefern. Das kann man bei der EPA machen, indem man halt dem Kunden gewisse Services anbietet. Das kann man aber auch beim E-Rezept machen. Und das ist das, wo nachher auch der Wettbewerb stattfindet. Weil aus meiner Sicht bei den TI-Anwendungen, das ist so Basis. Da findet noch kein Wettbewerb statt. Auch wenn manche Gesellschaften das so sehen, gerade Kassen. Aber der Wettbewerb findet eigentlich bei dem Drumherum, was ich da noch ranbaue und wo ich Services dem Kunden biete. Und wo Sie gerade die Praxis ansprachen, wo Ihre Frau dann hingeht, es kommt auf die Rezepttypen an. Wir sind leider bei den Rezepttypen noch nicht so weit, was mich an der Stelle so ein bisschen ärgert, weil da kann ich auch die Ärzte verstehen, wenn sie ein Arzneimittel verschreiben und ich brauche ein Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Spritze, dann ist das im Augenblick nur per Papier möglich. Und dann habe ich auf der einen Seite das E-Rezept und das klassische Papier, was unschön ist vom Prozess. Und da müssen wir halt gucken, dass wir uns eher prozessorientiert, versichertenorientiert bewegen, als eher politisch. Viele Themen sind politisch getriggert. Mein Lieblingsbeispiel ist an der Stelle Forschungsdatenspende. Das war jetzt eine der ersten Anwendungen. Aber kein Versicherter will eine EPA haben, um seine Daten zu spenden. Er sucht
Richtig.
erstmal die Mehrwerte für sich. Was bringt mir das als Versicherten, wenn ich eine EPA habe? Und das ist nicht in erster Linie halt die Forschungsdatenspende, wobei die wichtig ist. Wir sind in Deutschland wirklich schon weit zurück, was das Thema angeht. Die Pharmaunternehmen gehen auch ins Ausland, um Daten zu nutzen, was wirklich schade ist. Aber es ist nicht der Trigger für einen Versicherungsnehmer, sich eine EPA zu besorgen. Jetzt verpflichten wir die Anfang des Jahres. Ja, da kriegen wir mehr Traffic drauf. Aber wir müssen eigentlich den Kunden nicht verpflichten, sondern wir müssen überzeugen, dass das Ganze was bringt. Und damit kommt das Ding ans Fliegen. Und das ist noch, ja, ein kleiner Weg, den wir zu gehen haben.
Ich würde sagen, das gilt auch für die Leistungserbringer, ne? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Ärzte wirklich überzeugt sind von der TI, sondern dass sie das eher zähneknirschend sich haben aufzwingen lassen, oder?
Anfang schon. Wenn ich mir aber jetzt angucke, wie das E-Rezept funktioniert, wenn sich die Hochlaufzahlen angucken, dann sind es, glaube ich, 70, 80% der Rezepte, die heute als digitales Rezept ausgestellt werden. Etwas Ähnliches ist es ja auch mit der EAU, mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung passiert. Die ist jetzt auch in der Versorgung gelandet. Manche Menschen muss man halt zu ihrem Glück auch zwingen.
Das heißt, wenn ein Privatversicherter jetzt in eine normale GKV-Praxis kommt, wo er auch behandelt wird, so, wo alles ganz normal läuft, dann gibt es keine Extrakosten. Wenn man die Finanzierungsvereinbarung mit der GKV liest, dann steht da drin, dass auch die PKV-Kosten damit abgegolten sind. Das heißt, Sie als PKV haben sich beteiligt an dem finanziellen Aufwand der GKV-Finanzierungsvereinbarung.
Da das häufig falsch ankommt, gehe ich da mal ganz kurz ein, zwei Sätze tiefer
Ja,
ein.
klar.
Wir sind 2020 wieder eingestiegen und es gab vorher schon Investitionskosten, die die GKV getätigt hatte, wo wir nicht dabei waren. Wir haben unseren Anteil für die Vergangenheit bis 2019 übernommen. Seit 2020 beteiligen wir uns, ich sage mal, sowohl bei der Anbindung der Leistungserbringer als auch letztendlich an den Gematikkosten und tragen dort unseren Anteil. Wir haben schon lange versucht, bei dem Gesetzgeber das transparent zu machen, dass wir auch unseren Anteil tragen. Das ist leider noch nicht geglückt. Vielleicht kommt das ja irgendwann auch mal ins Gesetz, dass wir auch unseren Anteil tragen. Das verschwindet häufig. Aber wir tragen da schon unseren Anteil und haben ihn auch für die Vergangenheit getragen.
Genau, ich bin angesprochen worden von EKV-Leistungserbringern, die sagten, hey, da steht auch was von PKV. Heißt es jetzt, die PKV haben alle eine EPA? Ich habe gesagt, nee. Das heißt nur, dass die PKV ihren Anteil daran zahlt. Okay, dann haben wir das ja richtig verstanden.
Das war auch ein großes Thema bei uns, als wir wieder eingestiegen sind. Haben wir denn auch was davon? Wir zahlen und dann zahlen wir GKV-Anwendungen. Und gibt es auch die Möglichkeit mit unserem Anteil, wir haben ja nur 2,45% an der Gematik. Kriegen wir da auch unsere Themen platziert? Und das, muss ich sagen, hat geklappt mit der E-Rechnung, dass auch die E-Rechnung jetzt für die PKV entwickelt wird. Aber es gibt auch genauso viele Zusatzversicherte in der GKV, die ein Interesse haben, eine Rechnung dann digital abzuwickeln. Das sind Themen, die gezeigt haben, dass da schon auch unsere Branche gesehen wird, auch innerhalb der Gematik und beim BMG.
Jetzt sagt meine Frau, Mensch, eigentlich könnte ich doch auch zum Osteopathen gehen und geht zum Osteopathen ihrer Wahl und der hat keine GKV-Zulassung, braucht er ja auch nicht. Und sagt, hey, lad mal aus meine EPA hoch. Was sagt der Osteopath jetzt? Reine Privatpraxis, was machen die jetzt?
Also bei den Privatpraxen ist es im Augenblick so, die sind ein bisschen untergegangen. Ist auch nur ein kleiner Anteil an Privatpraxen. Das sind nur ein paar Tausend, sage ich mal so. Aber trotzdem schon interessant für den Markt. Und die melden sich natürlich und wollen auch einen Finanzierungsanteil haben. Man muss allerdings sagen, die sind als selbstständige Unternehmer tätig. Und als selbstständiger Unternehmer muss ich eigentlich meine Digitalisierung selbst zahlen. Und wir verweisen dann aber immer auf den GKV-SV, der letztendlich die Finanzierungsverhandlungen auf den Weg bringt. Weil letztendlich, wir haben auch Selbstzahler in der GKV. Privatärzte werden immer sehr, sehr schnell mit der PKV in Verbindung gebracht, sind mit Sicherheit viele Privatärzte, es gibt aber auch Selbstzahler aus der GKV. Und von daher, die Finanzierungsvereinbarung für die TI werden durch die GKV abgeschlossen. Wie gesagt, wie vorhin gesagt, wir tauchen gar nicht auf. Und von daher werfe ich den Ball dann auch in Richtung GKV, SV und sage hier, die Privatärzte werden sich bei euch melden.
Ja gut, aber die GKV wird sagen, hey, dafür sind wir nicht zuständig, mit denen dürfen wir gar nicht reden. Wir sind qua Gesetz für die Leute zuständig, die eine GKV-Zulassung haben, weil anderen existieren für uns nicht.
Das finden Sie eher bei anderen Vertretern in Berlin, die das sagen. Aber der GKV, SV an der Stelle, wenn man den vernünftig anspricht, kümmert er sich auch um solche Anliegen.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt also niedergelassener Osteopath in Kiel bin, dann rufe ich beim GKV-Schlüsselmann an und sage, moin Jungs, wir müssen mal behandeln. Das wird ja nichts. Ne?
Das wird nichts, das sage ich auch immer. Die Privatärzte brauchen dann einen Interessenvertreter, wie zum Beispiel unsere Mitgliedsunternehmen den PKV-Verband haben. Der muss diese Themen in die Hand nehmen und dann in Berlin die Türen einrennen.
Also privaten Ärzte wären ja eine Sache. Wir sind ja beim Heilmittelerbringer, das sind ja gar keine Ärzte, das sind ja, also Osteopathen, die sind ja nicht mal in irgendeiner Standesorganisation Mitglied, die sind einfach alleine, ganz alleine. Ja. Es gibt Osteopathieverbände, die ein paar, ja, dann müssten die Verbände eigentlich loslaufen und sagen, guten Tag, wir wollen was machen, ne?
Das erinnert mich so ein bisschen an den Pflegebereich. Also es gibt mehrere Vertreter der Pflege, die sich auch so langsam finden, auch auf Landesebene, aber es ist ein Entwicklungsprozess und ich weiß nicht, ob die Privatärzte diesen Weg nicht auch noch gehen müssen.
Die Privatärzte sind natürlich in der Ärztekammer organisiert, aber nicht in der kassenärztlichen Vereinigung. Da sind nur die GKV-Leute drin. Aber immerhin sind die sozusagen, die haben eine Struktur. Das ist ja das Typische bei Pflegeleuten und bei Heilmittelerbringern, dass die keine Kammern haben, keine Selbstverwaltung und deswegen sind die verteilt auf zig Verbände und so weiter und so fort. Heilpraktiker wäre auch ein Beispiel, ne? Das dürfte ähnlich sein. Letztendlich ist es ja dem Eintrag in der elektronischen Patientenakte egal, ob sie über einen GKV-finanzierten Anschluss oder über einen eigenständig finanzierten Anschluss kommt. Immerhin, es ist im Prinzip finanziert. Man muss sich halt nur an die GKV wenden und sagen, guten Tag, was mache ich jetzt, wenn ich hier privat was machen will? Und dann kann ich damit arbeiten, vorausgesetzt, die Privatversicherten sind in einer Versicherungsgesellschaft versichert, die es möglich macht, sowas dann auch anzubieten.
Genau.
Wo wir schon zusammensitzen und Sie es angesprochen haben, diese elektronische Rechnungsgeschichte. Ja. Ich habe neulich, hat ein Kollege von uns an einer Besprechung der Gematik teilgenommen, wo er gedacht hat, ah, die kommen überhaupt nicht aus dem Quark und das Ganze macht gerade eine Rolle rückwärts. Der hörte sich nicht so euphorisch an wie Sie. Was wird denn mit dieser elektronischen Rechnung?
Also die elektronische Rechnung pausiert gerade. Wieso pausiert die? Weil die Kollegen, die für uns dieses Thema vorangetrieben haben, im Augenblick vom Gesundheitsministerium abgezogen worden sind und sich um die EPA für alle kümmern müssen. Und das hat für den Minister im Augenblick höchste Priorität. Und die E-Rechnung wird dann wieder gestartet ab Anfang nächsten Jahres. Aber ich sag mal, EPA für alle ist halt für alle gut. Und das ist dann auch in unserem Interesse, dass wir dann noch ein paar Monate warten. Aber letztendlich fehlen der Gematik im Augenblick Ressourcen an der Stelle, um die EPA für alle pünktlich auf den Markt zu bringen. Und da liegt höchste Prio drauf. Und da mussten wir uns jetzt unterordnen als Gesellschafter. Aber wir sind ganz zuversichtlich, dass das nur wenige Monate ausmacht und die dann doch noch, ich sag mal, übernächstes Jahr kommt.
Okay, jetzt sehen wir mal an, es gibt eine Einigung und das Format für die E-Rechnung im Gesundheitswesen gibt es. Mhm. Heißt es jetzt, dass der private Osteopath, der meine Frau behandelt hat, jetzt eine elektronische Rechnung zur Verfügung stellen muss, die von dem privaten Versicherungsunternehmen meiner Frau dann eingelesen werden kann?
Also erstmal ist das für die PKV freiwillig, auch für ihre Frau.
Okay.
Die Frau könnte sagen, ich bin Lehrerin und möchte nach wie vor mein Papier. Die kann aber auch sagen, ich bin eine moderne Lehrerin und möchte alles digital. Ja, und dann geht sie zu ihrem Arzt und sagt, wissen Sie was, ich hätte gerne meine Rechnung zukünftig elektronisch, ich möchte kein Papier mehr. Mhm. Und dann sagt der Arzt, ja, kann ich für dich erstellen, stelle ich dir zu, weil der Prozess bleibt bei uns gleich. Der Versicherte entscheidet, was er bei seiner Versicherung einreicht und was nicht. Mhm. Der Prozess geht nicht direkt zwischen, ich sag mal, Leistungserbringenden und Versicherung, sondern immer noch der Versicherungsnehmer ist dazwischen geschaltet und der entscheidet letztendlich, was er einreicht und was er nicht einreicht.
Muss ich als Leistungserbringer an die TI angeschlossen sein, um diese elektronische Rechnung wegschicken zu können oder geht das auch außerhalb der TI?
Also unser Konzept sieht es vor, aber es gibt auch Unternehmen, die sagen, ich brauche die TI dafür gar nicht und ich mache das zum selben Standard an der TI vorbei und stelle das dem Versicherten auch sicher zu. Wir sind im Wettbewerb unterwegs. Und von daher muss man gucken, was dort alles angeboten wird. Und die Sachen, die werden von der Gematik auf den Weg gebracht. Und ich finde, Wettbewerb an der Stelle tut immer gut.
Also Wettbewerb würde bedeuten, auch außerhalb der TI kann man das nutzen, ne?
Also es gibt wirklich Unternehmen, die sich da Gedanken zu machen, wie man so ein standardisiertes Formular auch außerhalb der TI zustellen kann.
Ja, genau. Die Frage ist ein Problem der Verschlüsselung. Innerhalb der TI ist die Verschlüsselung kein Problem. Außerhalb der TI ist die Frage, wie verschlüsseln wir das auf Seiten des Patienten, ne? Dass er das lesen kann und auch wieder verschlüsselt verschickt. Ja.
Da gibt es Lösungen mittlerweile. Wenn Sie die Präferenzen angucken, die haben alle Lösungen, wie man digital zustellt.
Wie viel Prozent der Versicherungsgesellschaften stellen ihren Patienten schon Apps zur Verfügung, mit der man digital kommunizieren kann?
Ich wüsste jetzt keine Gesellschaft von unseren Mitgliedsunternehmen, die keine Rechnungs-App hat. Die sind mittlerweile alle digital unterwegs. Das ging relativ schnell. Deshalb bin ich auch der Überzeugung, was Digitalisierung angeht, der Wettbewerb ist nur ganz kurz temporär. Mhm. Weil sie können Sachen so schnell nachbauen, dass ein Wettbewerbsvorsprung nicht ausreicht für aus meiner Sicht einer Kundenentscheidung, zu welcher Gesellschaft gehe ich jetzt. Und wir haben jetzt ein Thema gehabt, was ich ganz interessant fand. Sie können ja jetzt das E-Rezept auch in der EPA anbieten. Es ist dann integriert. Nicht standalone mit einer anderen App wie die Gematik-App, sondern wirklich integriert in die EPA, in das Frontend. Und da haben wir wirklich drei Stränge gehabt, wo drei Kassen unterwegs waren und die erste Anfang Juni das Produkt auf den Markt gebracht hat, die andere Anfang Juli und die andere Mitte Juli. Und das sind wenige Wochen.
Ja.
Und da lohnt sich der Wettbewerb nicht aus meiner Sicht. Da lohnt es eher, dass man sagt, wir machen die Sachen zusammen und nicht nur auf Kassenebene, sondern auch mit uns gemeinsam.
Mhm. Es gibt bei der TK ja ein Pilotprojekt, wo man elektronisch unterschreiben kann, eine Heilmittelverordnung. Bei der Heilmittelverordnung muss man hinten drauf unterschreiben, dass man die bekommen hat. Die kann man elektronisch quittieren. Gibt es das bei den Privaten auch so?
Ein Pilotprojekt an der Stelle haben wir noch nicht. Wir sind aber in die Region, Sie kennen die Modellregion Hamburg und Franken. Mhm. Da war aber die Durchdringung der Ärzte noch nicht so, dass es für uns als PKV interessant gewesen wäre. Und von daher warten wir darauf, dass auch die Ärzte in ihrem System unsere Prozesse umgesetzt haben. Und dann gehen wir auch in die Pilotierung. Wir ziehen so ein bisschen hinterher, aber wir versuchen das relativ gleich zu halten für die Primärsystemhersteller und auch die KISS-Systemhersteller im Krankenhaus, dass sie wenig Aufwände, zusätzliche Aufwände für die PKV haben. Das hilft uns, die Sachen schneller, die Systeme zu implementieren.
Also es heißt unterm Strich für Leistungserbringer und aus deren Sicht betrachten wir das Ganze ja, ist eigentlich keine große Hektik angesagt, sondern einfach abwarten, was da kommt und mal anfangen, wenn ich nicht mit einer GKV-Zulassung unterwegs bin, also wenn ich rein privat unterwegs bin, mal gucken, welcher Verband könnte dann für mich mal beim GKV-Spitzenverband anklingeln, um die Finanzierungsgeschichten zu regeln.
Ja, die Hektik kam jetzt bei einigen doch schon auf, wegen des Implantateregisters. auch gezwungen war, sich anzuschließen. Mhm. Und dementsprechend muss man sich mit dem Thema TI auseinandersetzen, auch als Privatarzt. Bloß wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Helker, ich habe kein Handy und ich habe kein Notebook, ich habe keinen Rechner, ich möchte trotzdem an der Digitalisierung teilnehmen, ist das recht schwierig. Da gibt es dann auch Grenzen.
Das ist klar. Es gibt ja Leute, die sagen, ich will nicht und nehmen 5% von eurer Abschlag hin. Das ist ja auch okay. Helker, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich hoffe, dass allen jetzt, die zugehört haben, das etwas klarer ist, wie es geht. Und ich bin mal gespannt, welcher Verband zuerst beim GKV Spitzenverband aufschlägt und sagt, wir privat Zugelassenen oder wir Privattherapeuten wollen auch angeschlossen werden.
Ja, vielen, vielen Dank und dann bis bald, Herr Buchner. Alles Gute.
Alles klar, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.